Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. It's right, does include lemon seeds. With scope for field basic needs. 35 Jahre Einsatz für das Recht auf Nahrung. Ein Anlass zur Würdigung. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever had a bottle FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds. With scope for field basic needs. Vor kurzem hat die Evangelische Bank die Menschenrechtsorganisation FIRN Deutschland mit dem dritten Platz des Nachhaltigkeitspreises 2021 gewürdigt. Für diesen Preis hatten sich insgesamt 46 Initiativen beworben. Mit dem ausgelobten Preisgeld unterstützt die Evangelische Bank die Weiterführung des sozialen Engagements der jeweiligen Gewinner. Von insgesamt 20.000 Euro gehen 10.000 an den ersten, 7.000 an den zweiten und 3.000 an den dritten Platz. Das Motto »Zukunft geht nur nachhaltig, Agenda 2030 fertig, los« greift den Gedanken der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 auf. Die Umsetzung der Agenda in Verbindung mit dem Pariser Klimaabkommen, ebenfalls aus dem Jahr 2015, soll den Wandel hin zu nachhaltigen und emissionsarmen Lebens- und Wirtschaftsweisen weltweit fördern. Angestrebt wird eine Welt ohne extreme Armut, frei von Hungersnöten, mit eingedämmten Umweltrisiken und Klimabedingungen, die keine globalen Risiken für das Leben von Mensch und Tier überall auf der Erde mit sich bringen.
Sebastian Schneider, Vertriebsdirektor der Evangelischen Bank, würdigte im Rahmen der Preisübergabe die FIRN-Arbeit. Das unermüdliche und unerschrockene Engagement, mit dem sich FIRN dem Welthunger entgegenstellt, ist überaus beeindruckend. Das wollen wir mit der Verleihung unseres Preises entsprechend würdigen. FIRN Deutschland setzt sich seit 1986 für die weltweite Durchsetzung des Rechts auf Nahrung ein. FIRN ist unabhängig von Parteien und Regierungen und besitzt offiziellen Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Die engsten Kooperationspartner sind das Forum Menschenrechte, das Forum Umwelt und Entwicklung, Brot für die Welt und Miserior. Aktuell beschäftigt sich FIRN Deutschland unter anderem mit Menschenrechtsverletzungen in Brasilien, Paraguay, Ecuador, Sambia, Uganda und Kambodscha. Diese stehen meist im Zusammenhang mit Landkonflikten und Wassermangel, die durch die industrielle Agrarproduktion verursacht werden.
FIRN ist vor allem in drei Bereichen tätig. Zum einen recherchiert der Verein Menschenrechtsverstöße und unterstützt Betroffene dabei, Zugang zu Gerichten oder Entscheidungsträgern zu erhalten. Darüber hinaus reicht FIRN Fallberichte beim UN-Sozialausschuss oder beim UN-Menschenrechtsrat ein und setzt sich für eine Stärkung des UN-Menschenrechtssystems ein. Ein dritter Schwerpunkt liegt im Bereich der Vernetzung und der Öffentlichkeitsarbeit. FIRN steht im Austausch mit der Bundesregierung, zum Beispiel im Arbeitskreis Welternährung, informiert die Öffentlichkeit und führt Bildungsarbeit durch. In diesem Bereich spielt auch das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Mitglieder eine zentrale Rolle. Die Münchner Lokalgruppe führt seit über 30 Jahren Diskussionsveranstaltungen durch, in letzter Zeit auch zunehmend online, vernetzt sich mit anderen Organisationen, zum Beispiel dem Münchner Nord-Süd-Forum, oder ist mit Informationsständen an größeren öffentlichen Veranstaltungen beteiligt, wie beispielsweise der DGB-Kundgebung am 1. Mai. Und auch auf Radio Lora können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich seit 15 Jahren dreimal im Jahr über aktuelle Entwicklungen der FIAN-Arbeit informieren.
Philipp Miemkes, Geschäftsführer von FIAN Deutschland, erläutert: Menschenrechte sind eine historische Errungenschaft. Sie schützen den Einzelnen vor Repression von Staaten oder privaten Akteuren, schützen aber auch vor Hunger und Not. Die Menschenrechte zu verteidigen und zu stärken ist daher unser wichtigstes Ziel. Und weiter: Anders als oftmals dargestellt, ist der Grund für Hunger in den seltensten Fällen Nahrungsmangel, sondern meist Diskriminierung, Armut und Ungerechtigkeit. Hier setzt die Arbeit von FIAN an, indem wir uns für die Stärkung, Erhaltung und Weiterentwicklung von Menschenrechten einsetzen und damit gegen Hunger, Armut und Ungleichheit kämpfen.
Um die Fortschritte bei der Verwirklichung von Menschenrechten darzustellen, wird häufig das Bild der Schnecke verwendet. Ein Tier, das sich bekanntermaßen nur langsam bewegt, häufig innehält, aber gleichwohl sich nicht rückwärts bewegen kann. Die folgenden Beispiele verdeutlichen dieses Bild. Das Recht auf Nahrung wird auf unterschiedliche Weise verletzt, die Betroffenen beginnen sich zu wehren und suchen Unterstützung. Erfolge und Misserfolge stellen sich zwangsläufig ein. Es können, wie Sie sehen werden, auch schon mal Jahre oder gar Jahrzehnte im wahrsten Sinne des Wortes ins Land gehen, bis Vertriebene ihren Anspruch auf eben dieses Land zumindest teilweise durchsetzen können. Wir möchten mit den nun folgenden Beispielen zeigen, dass bei der Unterstützung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Zeitalter der Globalisierung internationale Interventionen sowohl von der Zivilgesellschaft als auch von Seiten der Politik notwendig sind, wenn die Aussicht auf Erfolge erhöht werden soll. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben die Möglichkeit, sich an den Briefaktionen, über die wir gleich berichten werden, zu beteiligen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass ein neues 5-minütiges Image-Video mit einer Kurzvorstellung der FIAN-Arbeit auf der Homepage www.fian.de zu sehen ist.
Fischereigesetz in Uganda. In den Fischergemeinden Ugandas wird der Fischfang meist von den Männern übernommen, während die Frauen die Trocknung zu Sardinen, die Verarbeitung, den Verkauf sowie die Versorgung des Haushalts übernehmen. Nur der zur Eigenversorgung nicht benötigte überschüssige Fisch wird auf lokalen Märkten verkauft. Viele der Gemeinden sind von Armut betroffen. Oftmals reicht der Fang nicht aus, um den Lebensunterhalt zuverlässig zu sichern. Viele leben in prekären Verhältnissen mit unzureichendem Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung und anderer Infrastruktur. Bisherige Fischereipolitiken und Gesetze beinhalteten keine Maßnahmen, um die Armut kleiner Fischergemeinden zu beheben. Die 2017 initiierten Fischereigesetze zielten darauf ab, diesen Mangel zu beheben, indem sie die Ernährungs- und Nahrungssicherheit, Einkommensbildung und Armutsbekämpfung förderten. Doch anstatt sich darum zu bemühen, das Leben der Gemeinden zu verbessern, konzentrierte sich die Regierung allein auf die Bekämpfung illegaler Fischerei. Dieses Ziel ist legitim, führte in der Praxis jedoch oftmals zu Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen. Der ugandische Präsident hatte im November 2017 eine Richtlinie erlassen, mit der die Armee ermächtigt wurde, gegen illegalen Fischfang mit Verhaftungen und der Beschlagnahmung von Ausrüstung und Fischfang vorzugehen. Seitdem patrouilliert die Armee täglich in den Fischergemeinden. Berichte über Gewalt häufen sich, darunter Prügel, das Verbrennen von Angelausrüstung und Häusern. Es gab sogar einige Todesfälle. So berichtete die ugandische Tageszeitung Daily Monitor im vergangenen Jahr über die Tötung von 10 jungen Fischern durch die Armee. Trotz einer Vielzahl von Protesten gegen diese exzessive Gewalt blieben Maßnahmen zur Verbesserung der Situation aus. Am 9. März 2020 legte die Regierung dem Parlament ein neues Fischerei- und Aquakulturgesetz vor. Wieder sollen insbesondere illegale Fischereiaktivitäten bekämpft werden. Der Gesetzentwurf wurde ohne Beteiligung der lokalen Fischereigemeinden erarbeitet. Neben der engen Zusammenarbeit zwischen Landwirtschafts- und Verteidigungsministerium enthält der Gesetzentwurf Bestimmungen, die die Armee ermächtigen, bei der Kontrolle von Fischereitätigkeiten Gewalt anzuwenden, ohne genau festzulegen, unter welchen Umständen dies gerechtfertigt ist. Das Gesetz bedroht mehrere Menschenrechte von KleinfischerInnen und ihren Familien, unter anderem die Rechte auf Leben und Nahrung. Mit einer Briefaktion soll die Aufmerksamkeit der ugandischen Regierung auf eine Reihe von Bestimmungen des Fischerei- und Aquakulturgesetzes von 2020 gelenkt werden. FIAN fordert, dass die Verabschiedung und Umsetzung des Gesetzes gestoppt wird, bis die Bedenken laut früheren Erfahrungen geprüft und angegangen worden sind.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema 35 Jahre Einsatz für das Recht auf Nahrung, ein Anlass zur Würdigung. Wir informieren Sie heute wieder über aktuelle Beispiele aus der FIAN-Arbeit.
Fischereigesetz in Ecuador führt zu Vertreibung. 77 Familien von expandierender Garnelenzucht bedroht. Mit einer aktuellen Eilaktion wollen FIAN Ecuador, FIAN International und FIAN Deutschland die ecuadorianische Regierung auf den drohenden Landverlust von 77 Familien aufmerksam machen, der mit der Expansion von Garnelenzuchtaktivitäten in Ecuador zusammenhängt. Die Garnelenexporte aus Ecuador in die Europäische Union sind in den letzten Jahren rasant gestiegen, aufgrund von multilateralen Handelsabkommen. Doch die Zunahme der Garnelenzucht birgt menschenrechtliche Risiken, besonders im ecuadorianischen Hochland. FIAN liegen Informationen vor, wonach 77 Familien, die seit 26 Jahren das Landgut Los Angeles in der Provinz Guayas bewirtschaften, von Zwangsvertreibungen zugunsten der Garnelenzucht bedroht sind. Die Familien leben auf als gemeinnützig deklariertem Land, dessen Besitzrechte der ecuadorianische Staat schon vor Jahren den Kleinbauernvereinigungen zugesprochen hatte. Doch die offizielle Eigentumsübertragung wurde bisher durch die verantwortlichen Institutionen in fahrlässiger Weise verzögert. Und dies nutzen Investoren aus dem Garnelensektor gezielt aus. Nachdem sie bereits in der Umgebung von Los Angeles großflächig Land für die industrielle Garnelenzucht erwerben konnten, üben sie jetzt Druck auf die kleinbäuerlichen Familien aus, ihr Land ebenfalls abzutreten. Auf den 94 Hektar Land haben die Familien nicht nur ihre Wohnhäuser errichtet, sondern auch effiziente Bewässerung, mechanisierte Bodenbearbeitung und Drainagen, um mit Ackerbau und insbesondere Reisanbau sowie Fischzucht ihren Lebensunterhalt zu sichern. Es ist daher von größter Wichtigkeit, dass der ecuadorianische Staat endlich aktiv wird und die Besitzrechte der Betroffenen durchsetzt und dadurch die Einschüchterungsversuche zum Verkauf des Landes stoppt und eine gewaltsame Eskalation des Konflikts verhindert. Unterstützen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Betroffenen und fordern Sie durch Ihre Beteiligung an der Eilaktion, die Sie auf der Homepage von FIAN www.fian.de herunterladen können, die ecuadorianische Regierung auf, die Landnutzungstitel der Familien anzuerkennen, damit ihren sicheren Zugang zu Land und Wasser zu gewährleisten und ihr Menschenrecht, sich selbst in Würde ernähren zu können, im Einklang mit der ecuadorianischen Verfassung und geltendem Völkerrecht zu schützen.
Am Telefon ist uns nun Almudena Pascal zugeschaltet. Sie ist Lateinamerika-Referentin bei FIAN Deutschland und kann uns weitere Fragen zu diesem Fall beantworten.
Almudena, FIAN hatte ja früher schon mal mit dem Thema Schrimps- oder Garnelenzucht zu tun. Das ging damals um die Rechte von Kleinfischerinnen vor allem, weil die Zuchtbecken an den Küsten lagen und durch diesen massiven Einsatz von Antibiotika die Fischbestände bedroht waren. Mangrovenwälder wurden dann an der Küste auch noch für die Zuchtanlagen abgeholzt. Diesmal scheint es jetzt aber eher um einen Konflikt zu gehen, der sich im Landesinneren abspielt. Was macht denn überhaupt diese Garnelenzucht für ein Land wie Ecuador so attraktiv, wirtschaftlich offensichtlich so attraktiv?
Also in den letzten Jahren hat sich Ecuador zu einem der weltweit führenden Erzeuger und Exporteure von Garnelen entwickelt, nämlich Länder wie Thailand oder Indonesien. Vor allem während der Pandemie ist die Produktion aufgrund der gestiegenen Nachfrage ziemlich gestiegen, ungefähr 6%. Und die Garnelen sind zu einem der wichtigsten Produkte für die ecuadorianische Wirtschaft geworden, zusammen mit Bananen zum Beispiel. Dieser Produktionsanstieg ist zum Teil auf das Handelsabkommen zwischen Ecuador und der EU aus dem Jahr 2017 zurückzuführen. Also die EU importiert ungefähr 21% der gesamten Garnelenproduktion aus Ecuador. Und seit dem Inkrafttreten des Handelsabkommens hat sie die Tätigkeit von Garnelenunternehmen deutlich zugenommen, insbesondere in den Kanton Durán in der Provinz von Guayas.
Ja, und wenn es jetzt offensichtlich ein eher expandierender Sektor ist, wie sieht es dann hier in diesem Fall aus? Sollen in dieser Konfliktregion, wo es um diesen Landkonflikt dann geht, ganz neue Produktionsanlagen aufgebaut werden oder geht es eher darum, bereits bestehende Anlagen noch zu erweitern?
Also in dieser Region, es gibt schon bestehende Anlagen und in dem Fall, das uns betrifft, in dem Fall von dem Landgut Los Angeles, wo die beiden Bauernorganisationen aktiv sind. Wir, also nach unseren Informationen, wir denken, es geht um bestehende Anlagen. Da diese Garnelenunternehmen haben schon Landgüter und Territorien erworben, direkt neben das Grundstück von Los Angeles. Also wir vermuten, dass es geht um schon bestehende Anlagen, die einfach sich erweitern wollen.
Das heißt, die betroffenen Familien, es sollen ja 77 sein, die sind schon damit konfrontiert, schon seit längerer Zeit. Wie ist denn deren rechtliche Situation eigentlich? Sind sie jetzt im Moment Eigentümer noch ihres Landes oder ist eher zu befürchten, dass der Staat halt sagt, naja, euch gehört das Land ja sowieso nicht, also braucht ihr da auch gar nicht länger zu bleiben?
Also diese Familien besitzen das Land seit 26 Jahren. Und der ecuadorianische Staat hat ihren Besitz anerkannt. Aber die haben noch keinen Eigentumstitel. Also wir können sagen, dass de facto sie Besitz haben, aber nicht die Jure, solange dass der Staat das Eigentumstitel nicht ergibt.
So, das heißt, hier scheint noch ein formaljuristisches Problem auch zu bestehen, was die Lage sicher nicht einfacher macht. Und nun heißt es offenbar auch, dass es inzwischen einen ganz massiven Druck auch gibt, der auf diese Kleinbäuerinnen und deren Familien ausgeübt wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht denn das aus, dieser Druck? Was passiert da gerade?
Also diese Garnelenunternehmen, die machen Druck auf die Familien, um das Land zu verkaufen. Die bieten ungefähr 12.000 US-Dollar an pro Grundstück. Und das ist überhaupt nicht ausreichend. Also wir können... Oder wir müssen denken, dass wenn eine Familie ihre Grundstück für 12.000 US-Dollar verkauft, danach müssen sie eine neue Wohnung suchen oder ein neues Haus suchen. Also in dem Fall, dass sie in der Stadt umziehen, müssen sie eine neue Wohnung suchen und einen neuen Job. Also wenn die in der Stadt sind, können sie nicht mehr ihre landwirtschaftliche Aktivitäten machen. Also 12.000 US-Dollar für so ein Lebenswechsel ist überhaupt nicht ausreichend. Die Unternehmen drohen die Landwirte damit, dass der Staat ihnen das Land sowieso wegnimmt. Und wenn sie das nicht verkaufen an den Unternehmen, die werden auf jeden Fall ohne Land bleiben. Also so ist der Druck. Also wenn ihr uns nicht das Land verkauft, ihr werdet sowieso vertrieben von der Stadt.
Ja, das beantwortet schon halb so meine nächste Frage eigentlich. Also die... Wenn sie vertrieben werden sollten tatsächlich, was bleibt den Familien dann eigentlich? Oder ist vielleicht sogar was wie so eine Art Entschädigung auch in Aussicht gestellt?
Wie ich vorher gesagt habe, die haben das Besitz de facto, aber nicht de jure. Also die haben offiziell keinen Titel. Und deswegen, wenn der Staat das Land nimmt, die werden einfach vertrieben und keine Entschädigung ist zu erwarten.
Das wäre ja dann tatsächlich ein Verstoß auch gegen geltendes Recht, wenn sie da nicht für entschädigt würden. Da kommt natürlich der Aspekt der Menschenrechte ins Spiel. Wie ist denn jetzt überhaupt der Kontakt zustande gekommen zu FIAN zwischen diesen Familien?
Also FIAN Ecuador begleitet diese Familien, unterstützt deren Kampf seit mehreren Jahren und wir FIAN Deutschland seit 2016. Damals haben wir eine Recherchereise dort gemacht. Und wir haben die Landgüter besucht und sogar die Familien kennengelernt. Also ich war selber dort. Und damals, 2016, hatten sie schon über Garnelenunternehmen gesprochen, aber der Druck war nicht so fest oder nicht so offensichtlich. Damals, das Problem war, dass die noch keinen Titel hatten und ich hatte Angst, vertrieben zu werden. Wie gesagt, das war schon 2016. Die Garnelenunternehmen waren schon präsent und die könnten schon spüren, was heute passiert. Wir von Fian Deutschland, wir haben vor ungefähr einem Monat eine Eilaktion organisiert, damit die deutschen Bürger und Bürgerinnen hatten die Gelegenheit, einen Brief an den Landwirtschaftsminister von Ecuador sowie an den Präsidenten von Ecuador zu schicken, mit der Forderung, Menschenrechte von den betroffenen Familien zu schützen, zu respektieren und zu gewährleisten. Außerdem wollte ich hier jetzt hinweisen, dass nicht nur der ecuadorianische Staat verantwortlich ist, sondern auch die EU und deren Mitgliedstaaten als Importeuren von Garnelen aus Ecuador. Also an dieser Stelle möchte ich auch hinweisen, dass die Handelsabkommen zwischen die EU und Ecuador enthält eine Demokratieklausel, wie jede Handelsabkommen zwischen die EU und dritte Länder. Und das heißt, dass wenn im Zuge von der Handelsbeziehungen zu Menschenrechtsverletzungen kommt, sollte das Handelsabkommen gestoppt werden. Das ist etwas, das wir die deutsche Regierung und die EU erinnern sollten. Also wenn Menschenrechtsverletzungen in Ecuador im Rahmen des Handelsbeziehungen kommen, muss dieses Handelsabkommen gestoppt werden.
Ja, das ist dann die EU-Ebene. Jetzt bleibt vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer festzuhalten, es gibt ja in Ecuador eben auch eine FIAN-Sektion. Das ist ja nicht in jedem Land der Fall und das hat natürlich den Kontakt hier auch erstmal erleichtert. Jetzt stellt sich natürlich abschließend noch die Frage, wie soll es weitergehen? Mir fällt auch einfach so das Thema Lieferkettengesetz in dem Zusammenhang natürlich ein. Weiß ich aber nicht, ob das hier schon greifen würde. Aber was hat denn FIAN möglicherweise jetzt weiterhin über die Eilaktion hinaus noch vor?
Also wir sind in direktem Kontakt mit unserer Sektion in Ecuador und wir arbeiten zusammen in diesem Fall und andere Fälle. Und in Bezug auf das Lieferkettengesetz, also es kommt in Kraft 2023, schon in ein paar Jahren. Daher müssen wir noch ein bisschen warten. Und andererseits, wir sind nicht so zufrieden mit dem Lieferkettengesetz. Also mal sehen, wie das angewendet wird. Aber es ist ziemlich enttäuschend. Es betrifft nicht die ganze Lieferketten und betrifft nur ganz große Unternehmen. Also ich glaube, wir sollten keine großen Erwartungen an den Lieferkettengesetz halten. Es kommt auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine EU-Richtlinie. Das könnte auch ein bisschen helfen, aber es ist noch unter Verhandlungen und es ist noch nicht klar. Also soweit werden wir weiter unsere politische Arbeit machen, Aufmerksamkeit gegenüber der deutschen Regierung und die EU-Regierungen an diesem Fall machen und weiter unsere Sektion dort und sowie die Betroffenen unterstützen.
Ja, vielen Dank. Das schließe ich sozusagen nochmal den Appell an unsere Hörerinnen und Hörer an. Sie können die Eilaktion auf www.fian.de herunterladen und die Briefe entsprechend abschicken zu der Thematik, über die wir gerade ausführlich Ihre Informationen gehört haben. Vielen Dank, Almudena, und ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei dieser Arbeit. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke euch. Schönen Tag noch.
Radio Lora?
Nie gehört.
Ist ja unerhört.
Lora München auf der 92.4.
Politisch, kritisch
und unbequem.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema 35 Jahre Einsatz für das Recht auf Nahrung, ein Anlass zur Würdigung. Wir informieren Sie heute wieder über aktuelle Beispiele aus der Vierenarbeit.
Die Gemeinde Brigera Salto erringt gemeinschaftlichen Landtitel. Die Matupiba-Region im Nordosten Brasiliens ist Teil des Cerrado, des zweitgrößten Ökosystems Brasiliens nach dem Amazonas-Regenwald. Das Savannengebiet verfügt über ein großes und für Brasilien wichtiges Grundwasserreservoir. Die in dem Gebiet lebende Bevölkerung, unter ihnen mehr als 80 indigene Gruppierungen, betreibt in der Region vor allem Viehzucht und Landwirtschaft. Doch durch die massive Ausweitung der Agrarindustrie wird die lokale Bevölkerung systematisch verdrängt und von ihrem Land vertrieben. Der immer stärkere Einfluss der Finanzindustrie im Bereich Agrarland heizt diese Entwicklung stark an. FIA in Deutschland hat 2017 und 2018 zu den Hintergründen des Landraubs in der Matopiba-Region recherchiert und aufgedeckt, dass ein US-amerikanischer Pensionsfonds allein in Brasilien 133.000 Hektar Land aufgekauft hat. Die deutsche Ärzteversorgung Westfalen-Lippe investiert wiederum in diesen Fonds. Dies führt in Matopiba zu illegaler Aneignung von Land durch Investorinnen. Die Vertreibung der lokalen Bevölkerung wird durch unklare Verhältnisse bezüglich der Eigentumsrechte von Land begünstigt. Oft besitzt die lokale Bevölkerung keine formellen Landtitel und bewirtschaftet auf kollektive Weise Land, welches formal dem Staat gehört. Dazu kommt, dass die Matopiba-Region von hoher Armut und sozialer Ungleichheit geprägt ist. Marginalisierte Gruppen wie indigene Gruppierungen sind besonders davon betroffen und werden nun zusätzlich systematisch bedroht und teilweise gewaltsam von dem ihnen verbliebenen Land vertrieben. Zudem wird durch den monokulturellen Sojaanbau ihr Zugang zu Wasser zunehmend erschwert, Böden und Wasser werden durch vermehrten Pestizideinsatz auf den Sojafeldern kontaminiert. In Deutschland hat das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Aufsichtspflicht über die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Dieses sieht in der Angelegenheit aber bisher keinen Handlungsbedarf. FIAN wird weiterhin die Einhaltung menschenrechtlicher Pflichten dieser Region fordern und auch die aus Deutschland beteiligten Institutionen dazu anhalten, sich mit den Auswirkungen ihrer Finanz- und Anlageströme auseinanderzusetzen. Nun gibt es aus der Region einen Teilerfolg zu vermelden. Teile des Landes der Gemeinden wurden vermessen, um die kollektiven Landrechte zu formalisieren und gemeinschaftliche Landtitel auszustellen. Die Gemeinde Brejera Salto konnte auf diese Weise einen gemeinschaftlichen Landtitel erringen. Regina S., Bewohnerin der neu titulierten Gemeinde, kommentierte: »Ich hoffe, dass die Gemeinde von nun an Frieden hat, dass wir in Frieden leben können und glücklich in unserem Territorium sein können, dass die illegale Besetzung endet, dass niemand auftaucht, um unsere Häuser niederzubrennen, um uns zu vertreiben. Wir haben nicht einmal Worte, um die Größe unseres Glücks zu erklären.« Der Erfolg ist das Ergebnis der Organisation betroffener Gemeinschaften, um sich gegen Landraub und das Vordringen von Monokulturen der Agrarindustrie zu wehren. Brasilianische Menschenrechtsorganisationen und der Verband der Rechtsanwälte für Landarbeiter haben die Gemeinden bei der Klage gegen die Auswirkungen des Agrobusiness unterstützt. Für den Anwalt Mauricio Correa ist die Zuschreibung von Ländereien des traditionellen Territoriums von Salto ein wichtiger Schritt, um die Zerstörung des Cerrado zu stoppen. Denn es sind die indigenen und traditionellen Gemeinschaften, die das Land am besten bewahren können und wissen, wie man es nutzt und damit lebt. Der Anwalt sagt: Es ist wichtig, dass auch andere Gemeinden Zugang zu diesem Recht haben, und zwar in einer angemessenen Zeit, denn die Prozesse der Landnahmen wurden beschleunigt. Der jüngste Triumph in Salto erfolgt wenige Monate nach der Anerkennung des indigenen Territoriums des Cariri-Volkes von Serra Grande in einer anderen Gemeinde.
Die KfW verweigert FIAN Einsicht in die Umwelt- und Sozialpläne des Agrarinvestors Paico. Paraguay: Menschenrechte brauchen Transparenz. Kein Bankgeheimnis für Landraub und Umweltzerstörung. Mit diesem Slogan protestierte FIAN am 5.8. vor dem Sitz der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG, einer Tochtergesellschaft der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW.
FIAN hatte am 21.06. beim Verwaltungsgericht Frankfurt am Main eine sogenannte Auskunftsklage gegen die KfW eingereicht. Diese verweigert eine Einsichtnahme in die Umwelt- und Sozialaktionspläne eines Luxemburger Agrarinvestors, an dem die DEG mit 15% beteiligt ist. Dieser Investor namens Paico wiederum bewirtschaftet 146.000 Hektar Land in Paraguay, also etwa dreimal die Fläche des Bodensees. Paico ist der zweitgrößte Landbesitzer in Paraguay. Das Agrarunternehmen betreibt hauptsächlich Sojaanbau und Viehzucht und vertreibt zudem genmanipuliertes Saatgut. Wiederholt wurden auf Paiko-Farmen Entwaldung und Landkonflikte mit Indigenen dokumentiert.
Nach UN-Angaben sind rund 10% der Bevölkerung in Paraguay unterernährt. Große Teile der indigenen Bevölkerung leben in extremer Armut. Dies hängt eng mit der starken Landkonzentration zusammen. Rund 2,6% der Landbesitzer halten mehr als 80% der Agrarflächen. Ein Dorfbewohner erinnert sich: Als unsere Eltern hier lebten, war alles von Urwald bedeckt. Erst seit 15 Jahren wurde hier in der Region massiv abgeholzt. Auf der von Paiko erworbenen Farm leben Indigene von traditioneller Landwirtschaft und Waldnutzung. Heute haben sie kaum mehr Land zur eigenen Versorgung.
Immer wieder wurden die Anfragen an DEG und KfW mit Verweis auf angebliche Geschäftsgeheimnisse abgelehnt, sogar gegenüber Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Wichtige Details zu den Landkonflikten und dem Umfang der Entwaldungen werden unter Verschluss gehalten. Philipp Miemkes, Geschäftsführer von FIA in Deutschland, sagt: Die Projekte von KfW und DEG sind an die Ziele der deutschen Entwicklungspolitik gebunden. Eine Kontrolle durch Abgeordnete, Medien und kritische Öffentlichkeit ist jedoch nur möglich, wenn diese die notwendigen Informationen erhalten. Im vorliegenden Fall stellt die DEG private Landbesitzansprüche aus der Zeit der Diktatur in Paraguay über grundlegende Menschenrechte. Das ist für einen mit Entwicklungspolitik beauftragten Akteur ein Armutszeugnis. Der Aufsichtsrat der DEG, in dem das Entwicklungsministerium den Vorsitz innehat, muss hier endlich handeln.
Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte bereits in seinem Urteil vom November 2019 ausgeführt, dass die KfW Informationen im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes herauszugeben hat. Am 5.10. reichte FIAN mit Unterstützung des European Center for Constitutional and Human Rights beim Verwaltungsgericht Köln eine weitere Auskunftsklage ein, diesmal gegen die DEG.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema 35 Jahre Einsatz für das Recht auf Nahrung, ein Anlass zur Würdigung. Wir informieren Sie heute wieder über aktuelle Beispiele aus der FIAN-Arbeit.
Uganda, 20 Jahre Neumann-Café mit dem Geschmack der Vertreibung. Wir haben bei Lora International schon mehrfach vom Kaveri-Fall in Uganda berichtet, bei dem vor nunmehr 20 Jahren im Jahr 2001 4000 Menschen im Bezirk Mubende in Uganda aus 4 Dörfern vertrieben wurden, teils gewaltsam von der Armee, damit die ugandische Regierung mit der deutschen Neumann-Kaffee-Gruppe einen Pachtvertrag für deren Kaveri Coffee Plantation umsetzen konnte. Bis heute sind die Vertriebenen nicht entschädigt worden, obwohl sie bereits seit 2002 versuchen, Gerechtigkeit zu erlangen. Ihr Gerichtsverfahren für Wiedergutmachung wurde von den zuständigen Behörden und Gerichten immer wieder verschleppt. Einige Vertriebene sind inzwischen bereit, das geringe Entschädigungsangebot anzunehmen, obwohl es unklar ist, ob sie tatsächlich entschädigt werden. Die übrigen möchten das Gerichtsverfahren zu Ende führen. Dazu die Stimme einer Betroffenen. Einige von uns sind bereits gestorben. Dennoch warten wir immer noch auf Gerechtigkeit. Auch das deutsche Lieferkettengesetz bietet wenig Anlass zur Hoffnung. Gertrud Falk von FIAN Deutschland kritisiert: Das neue deutsche Gesetz über Sorgfaltspflichten in Lieferketten verschafft Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen durch Investitionen deutscher Konzerne im Ausland ausdrücklich keinen Zugang zu deutschen Gerichten. Peter Kajira, der Sprecher der Vertriebenen, sagte bei einer Veranstaltung anlässlich des Jahrestags der Vertreibung:
Dieser Tag markiert 20 Jahre unserer gewaltsamen Zwangsenteignung und andauernder Ungerechtigkeit gegen uns. Während Menschen weltweit Millionen von Tassen Kaffee genießen, tragen wir weiterhin die Last dieses profitgesteuerten Kaffeeunternehmens, welches uns all unserer Rechte beraubte, um in Würde zu leben.
Viele der Betroffenen leiden unter Hunger und extremer Armut. Bis heute werden ihre Rechte auf gesunde Nahrung, Wasser, Gesundheit, Arbeit und Bildung ständig verletzt. Wenn überhaupt, finden sie nur Anstellungen für Gelegenheitsarbeiten mit geringsten Löhnen. Dabei werden eigentlich ihre Rechte garantiert durch die Verfassung von Uganda und zahlreiche internationale Abkommen, die das Land ratifiziert hat, darunter der UN-Sozialpakt. Erschwerend kommen aktuell die Covid-Maßnahmen in Uganda hinzu. Mit wenig oder gar keinem Land für den landwirtschaftlichen Anbau sowie aufgrund der anhaltenden Bewegungseinschränkungen, die zum Verlust der sowieso schon unzureichenden Einkommen aus Gelegenheitsarbeiten führen, wird Hunger zu einem immer größeren Problem. Peter Kajira fasst dies folgendermaßen zusammen:
Kein Land zu besitzen führt in Uganda zu einem Mangel an Nahrungsmitteln. Auf dem Land lebende Familien müssen ihr Essen selbst anbauen. Wir hatten seit der Zwangsräumung viele Probleme, einschließlich Nahrungsmittelknappheit, die durch den Ausbruch von Covid-19 verschärft wurde. Der Hunger wird schlimmer und das Leben wird immer schwieriger.
FIAN Uganda zeigt in einem aktuellen Bericht an den UN-Menschenrechtsrat, dass die häusliche Gewalt an vertriebenen Frauen zugenommen hat. FIAN Uganda stellt außerdem einen Anstieg an Teenager-Schwangerschaften unter den Vertriebenen fest. Viele Mädchen mussten Männern ihren Körper als Tauschmittel für Essen und Geld anbieten. Am 11. August 2021 beteiligte sich FIAN an der Veranstaltung 20 Jahre Vertreibung zugunsten der Neumann-Plantage in Uganda. Unter anderem gab es eine Einführung von FIAN-Referentin Gertrud Falk und eine Live-Schaltung zu Peter Kajira, dem Sprecher der Vertriebenen in Uganda. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung ist auf der FIAN-Website www.fian.de unter Was wir machen, Fallarbeit Kaveri, Uganda verfügbar. Dort findet sich auch ein eindrucksvoller Dokumentarfilm des Journalisten Michael Enger aus dem Jahr 2019 über die Vertreibung und ihre Folgen.
Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Japanische Weisheit.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Welternährungstag am 16. Oktober. Anlässlich des Welternährungstags am 16. Oktober hat das Global Network for Right to Food and Nutrition, das Netzwerk zum Recht auf Nahrung, an dem auch FIAN beteiligt ist, die neue Ausgabe des Right to Food and Nutrition Watch vorgelegt. Darin wird kritisiert, dass infolge der Covid-19-Pandemie die Zahl der Hungernden um 160 Millionen gestiegen ist. Die vorgeschlagenen, die Unternehmen begünstigten Lösungen im Kampf gegen Hunger und Mangelernährung missachten jedoch das Konzept der Ernährungssouveränität und heben nicht die wahren Ursachen hervor. In der neuen Ausgabe des Right to Food and Nutrition Watch werden neben Ernährungssouveränität auch agrarökologische und an Gemeinschaften orientierte Lösungsansätze als neue Wege für die Umsetzung des Rechts auf Nahrung und angemessene Ernährung genannt.
Aktuelle Publikationen von FIAN Deutschland. Warum Wasser in Deutschland zum umkämpften Gut wird, heißt ein neues Fian-Factsheet. Es greift das Fian-Jahresthema Recht auf Wasser auf und schlägt gleichzeitig den Bogen zum auch in Deutschland immer stärker spürbaren Klimawandel. Dieser hat auch hierzulande bereits regional zu Interessenskonflikten bei der Nutzung von Wasser geführt, ausgelöst durch veränderte Niederschlagsverhältnisse. In den letzten Jahren zeigten sich einerseits Wasserknappheit aufgrund von längerer Dürreperioden, andererseits regionale Starkregenereignisse mit zum Teil verheerenden Überflutungen. Die beiden Gastautoren haben im Mai 2021 das Buch Deutschland 2050 – Wie der Klimawandel unser Land verändern wird – herausgegeben. Kompetent und gleichzeitig kompakt erläutern sie im Factsheet die Zusammenhänge der wachsenden Wasserproblematik in Deutschland und diskutieren menschenrechtliche Prioritäten bei der Wassernutzung. Ein weiteres Factsheet befasst sich mit den Auswirkungen der Covid-Pandemie in Lateinamerika und den Konsequenzen für das Recht auf gesunde Ernährung. Die Pandemie hat die Länder Lateinamerikas und der Karibik besonders schwer getroffen. Sie verschärfte die ohnehin besorgniserregende Ernährungssituation. Es wird diskutiert, wie in einzelnen Ländern Konzerne und Großproduzenten durch die staatliche Politik begünstigt werden, während oft kleine, regional vermarktende Lebensmittelproduzentinnen strukturell benachteiligt wurden. Es wird eingegangen auf die besondere Benachteiligung von Frauen und von indigenen Gemeinschaften, aber auch auf Selbsthilfemaßnahmen aus der Bevölkerung einzelner Länder heraus.
Wir möchten Sie an dieser Stelle natürlich wie immer auch auf die Münchner Fian-Gruppe hinweisen und deren Aktivitäten. Nach wie vor ist es natürlich nicht uneingeschränkt möglich, öffentliche Präsenzveranstaltungen zu machen oder an größeren öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Das wird sich möglicherweise durch den Winter noch ziehen. Informieren Sie sich bitte einfach über die Fian-Homepage unter dem Menüpunkt München. Dort finden Sie immer die neuesten Aktivitäten. Online-Veranstaltungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, sind teilweise auch aufgezeichnet worden. Wir möchten Sie aber an dieser Stelle ganz ausdrücklich auf eine sehr interessante Veranstaltung Ende des Monats hinweisen, an der Fian auch beteiligt ist. Das Münchner Nord-Süd-Forum veranstaltet im Rahmen des Klimaherbstes eine große Ernährungskonferenz am Freitag, den 29.10. und am Samstag, den 30.10.2021. Das wird also sozusagen eine 1,5-tägige Veranstaltung sein. Am Freitagabend kommen zu einer Podiumsdiskussion und zu Impulsvorträgen zwei sehr kompetente und bekannte SprecherInnen. Es handelt sich dabei um Frau Professor Stefanie Lemke, die derzeit eine Professur in Wien zur Entwicklungsforschung innehat und dabei sich in hohem Maße mit nachhaltigen Ernährungssystemen beschäftigt. Und der zweite Referent wird Dr. Felix zu Löwenstein sein. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Er ist selber auch Biolandwirt. Er ist also sozusagen Theoretiker und Praktiker und wird zum Thema Ernährungssicherung, Ernährungssouveränität durch ökologische Landwirtschaft sprechen. Das ist sozusagen die Impulsveranstaltung am Freitagabend. Am Samstag geht es dann in 4 Workshops weiter, die unterteilt werden, je nach Themen, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann entsprechend zuordnen können. Ein Workshop wird sich zum Thema Lebensmittelexporte aus den Ländern des Südens beschäftigen. Ein Workshop wird sich mit den globalen Finanzströmen und dem Hunger auf Land beschäftigen. Das ist der Workshop, der von Fian bestritten wird. Dann wird es einen Workshop geben, der auf die lokale Ebene geht und ganz konkret die Wiesen, also das Oktoberfest, was dieses Jahr wieder nicht stattgefunden hat, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und Verbesserungsmöglichkeiten beschäftigen wird. Und dann werden wir noch einen Referenten von Miserio für den 4. Workshop haben, der sich mit den True Costs, also den wahren Kosten unserer Lebensmittel, beschäftigen wird. Das Ganze wird eingerahmt auch in ganz bewusst gestaltetes Essen, gemeinsames Essen, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops können sich im Anschluss noch untereinander gut austauschen, sich über die anderen Workshops informieren. Und das Ziel dieser Konferenz ist es, nicht nur zu informieren, sondern vor allem auch Handlungsmöglichkeiten, natürlich auch im lokalen Rahmen, aber auch darüber hinaus, jenseits der reinen Konsumentscheidungen, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und auch gemeinsame Beschlüsse sozusagen zu fassen. Also das ist eine Veranstaltung, die wir Ihnen sehr ans Herz legen möchten. Sowas hat man selten in dieser komprimierten Form. Und Sie können sich oder sollten sich, wenn Sie daran teilnehmen wollen, auch anmelden, weil es eine begrenzte Teilnehmerzahl geben wird. Das hat natürlich auch Corona-Gründe, aber auch sonst organisatorische Gründe. Deswegen gehen Sie doch bitte auf die Homepage des Münchner Nord-Süd-Forums, einfach unter www.nordsuedforum.de. Dort finden Sie einen Hinweis auf diese Veranstaltung und Sie können sich dann dort per E-Mail unter info@nordsuedforum.de auch anmelden für diese Veranstaltung kommenden Freitag und Samstag.
Wie, noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefon 480-2851. 480-2851 in München. LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIRN. Die Münchner FIRN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor, heute zum Thema 35 Jahre Einsatz für das Recht auf Nahrung, ein Anlass zur Würdigung.
Sprecherinnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Manfred Keil sowie Nina und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Auf der Seite www.fian.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen die eben erwählten Protestbriefe an den ugandischen Agrarminister bzw. an die ecuadorianische Regierung herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIAN Deutschland können Sie sich über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Auch auf Facebook ist FIAN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIAN Deutschland. Die internationalen Aktivitäten von FIAN finden Sie auf der Webseite www.fian.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.